Ich liebe dich, Patrick. Was habt ihr denn eben gedacht, als ich das so gesagt habe? Ist der von der anderen Seite? Vergreift er sich da nicht im Ton, oder? Wie kann man nur sowas sagen? So. Ich würde höchstens meiner Frau sowas sagen, oder? Aber hier im Gottesdienst und dann noch einem anderen Mann. Und ist das die richtige Wortwahl für einen Pastor? Wenn ich gesagt hätte, Patrick, ich hab dich lieb, dann wäre alles gut gewesen, oder? Aber die Formulierung, die ist schon ganz schön stark, oder? Und das ist so, weil es in unserem Sprachgebrauch einen starken Unterschied mache, ob ich sage, ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Jemand lieb haben, das kann man ganz allgemein, ja? Mehr oder weniger, jemanden zu mögen, was immer. Aber jemanden zu lieben, ich liebe dich zu sagen, das hat eine Tiefe und Stärke, die in unserem Sprachgebrauch auch nach der richtigen Beziehung zueinander verlangt, oder? Keiner würde sich wundern, wenn ich das meiner Frau sagen würde. Aber eben, dann ist schon bald Schluss, oder? Mit so einer Formulierung. Und genau deswegen formuliert auch Jesus seine Frage so: Liebst du mich? Liebst du mich? Und er ist gespannt auf deine und meine Antwort heute Abend. Ich vermute, du weißt schon, um welchen Bibeltext es geht, oder? Über den habt ihr nicht die erste Predigt heute Abend zu hören. Und ich halte ihn doch für so relevant und für so wichtig, dass ich denke, wir können uns gar nicht oft genug damit beschäftigen. Und ich saß diese Woche am Anfang der Allianz-Gebetswoche, das war bei uns in Gelnhausen nicht am Montag, sondern am Dienstag, also eigentlich, glaube ich, fängt sogar am Sonntag an, aber aus irgendwelchen Gründen ging es erst am Dienstag los. Ich saß da, es ging um Gnade, das war das erste Thema, und dann am Freitag das abschließende. Und es schoss mir in den Kopf, wir sind ja in der Reformationssituation, in diesem Reformationsjahr, alle Themen waren formuliert nach der Reformation, allein die Gnade, allein die Schrift, allein Jesus, allein der Glaube. Und es schoss mir am Dienstag durch den Kopf, allein die Liebe, darüber müsste man eigentlich nochmal predigen. Und das hat mich zu diesem Thema heute geleitet, dass ich zwar bis gestern Abend nicht vorbereiten konnte, aber heute den ganzen Tag zu Hause mit meiner Bibel und meinem Computer verbracht habe, um diese Predigt zu schreiben, uns hineinzunehmen in diesen bekannten Text. Und ich möchte ihn nochmal lesen, auch wenn ihr ihn schon gehört habt, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. In dem Johannesevangelium Kapitel 21 ab Vers 15 wird uns diese starke und tiefe Begebenheit zwischen Jesus und Petrus berichtet, in dem es genau um diese Frage geht, und das möchte ich lesen. Lese aus der revidierten Elbefelder Bibel. Als sie nun gefrühstückt hatten, also Jesus war mit seinen Jüngern zusammen, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses neue Jahr, das jetzt begonnen hat. für die ersten Tage, die schon wieder hinter uns liegen und für manch einen von uns das neue Jahr schon gar nicht mehr so neu ist, sondern wir schon wieder mittendrin stecken. Aber ich danke dir für diesen Anfang eines jeden Jahres, das wir so in unserer Kultur besonders feiern. Danke dir für die Allianz Gebetswoche am Anfang des Jahres, besonders mit dir zu beginnen, in dieses Jahr hineinzustarten. Dass wir uns heute Abend ausrichten können auf das, was so wirklich entscheidend ist. Ja, du hast uns einen Missionsauftrag gegeben. Du hast uns Verantwortung geschenkt für diese Welt. Du hast uns versprochen, dass du uns in die Ewigkeit holen wirst und das Wunderbares vor uns legen wirst. Aber bei all dem könnte es passieren, dass wir das Entscheidende von allem vergessen, die Liebesbeziehung zu dir. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch heute Abend, Herr Jesus, dass wir das ganz neu in unser Leben als Fokus bekommen. Dass wir begreifen, darum geht es. Nicht Gemeinde bauen, nicht aufs Jenseits zu warten, nicht unser Leben irgendwie als Christen mit einer guten Ethik zu gestalten, das ist alles gut, sondern die Liebesbeziehung zu dir. Dass wir zu dir sagen können, ich liebe dich, Herr Jesus, ohne dass es peinlich ist, egal was andere denken. Und dass du das auch zu uns sagen kannst und das mit Freude. Und ich danke dir, Herr, dass deine Seite schon lange klar ist, dass du die Liebe zu uns Menschen hast. Und ich bete darum, dass unsere Liebe zu dir dazukommt. Und dazu segne uns heute Abend, wenn wir jetzt gemeinsam auf dein Wort und die Predigt hören. Amen. Amen. Liebe Jesus, darum geht es mir. Das Johannesevangelium ist das persönlichste und bestimmt auch intimste Evangelium, das wir im Neuen Testament haben. In dem Johannesevangelium erfahren wir Dinge, die in den drei Evangelien nicht drinstehen. Da sind wir so nah an Jesus drin, wie man nur dran sein kann. Da nimmt uns Johannes der Evangelist sogar mit in das Gebetskämmerlein Jesu. Wenn du wissen willst, wie und was Jesus gebetet hat im Johannesevangelium, da steht es. Und dieses Johannesevangelium gilt auch als das Evangelium der Liebe. Dieses Wort kommt so häufig vor. Dieses Thema wird so oft behandelt in diesem Evangelium wie in keinen der drei anderen Synoptiker. Also drei Evangelien, die sehr ähnlich sind, synoptisch, und dieses eine besondere Evangelium. Das Evangelium der Liebe. Es berichtet uns sehr häufig von dem liebevollen Umgang, den Jesus gepflegt hat mit Sündern. Wie liebevoll er mit Sündern umgegangen ist. Davon lesen wir ganz viel. Und ich denke, eine der bekanntesten Geschichten ist, wie er der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Eine Frau, die mittags Wasser holen geht, damit sie niemand begegnet und niemand ihr begegnet. Und Jesus begegnet ihr in Liebe. Es enthält eine Menge Verse über die Liebe und auch das Gebot der Liebe, wie wir das in Johannes 15, 9 bis 14 haben, wo Jesus so ausführlich erklärt und beschreibt, worum es geht, in der Liebe auch zueinander als Geschwister und nicht nur zu ihm und zu Gott. Das Johannesevangelium berichtet uns über die liebevolle Hingabe Jesu an seine Jünger, wie er ihnen in Liebe gedient hat und auch die Füße gewaschen hat. Um ihnen auch ein Beispiel zu geben. Es offenbart uns die liebevolle Beziehung zwischen seinem himmlischen Vater und ihm, Johannes 17, dieses besondere hohepriesterliche Gebet. Was für ein großartiges Kapitel. Und es berichtet uns von diesem Gespräch, das ich eben gerade gelesen habe. Ganz am Ende das Johannesevangelium zwischen ihm und seinem Jünger Petrus. Und die Situation, die diesem Gespräch, das ich gerade gelesen habe, vorausging, die war alles andere als einfach. Hochproblematisch für den Petrus. Jesus war den Jüngern schon zweimal begegnet. Er war ihnen als Auferstandener schon begegnet. Nicht das erste Mal, schon zweimal, schon zweimal. Und sie hatten ihn erlebt. Sie wussten, Jesus ist nicht mehr tot. Und dann berichtet uns das Evangelium, dass Petrus und sechs andere Jünger beschließen, wieder fischen zu gehen. Aus irgendeinem unbekannten Grund kam diese Auferstehung Jesu bei den Jüngern nicht an. Da hatten sie Gottes Macht erlebt, da hatten sie ihren Herrn doch wieder zurück, um den sie so getrauert hatten. Und Petrus geht mit seinen Jungs wieder fischen. Und ich weiß nicht, ob es Resignation oder Leugnung war von dem, was vielleicht vorher bei ihnen falsch gelaufen war, dass sie die Flinte ins Korn geworfen hat. Die Resignation über das eigene Versagen. Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich werde zu dir stehen, ich werde für dich in den Tod gehen. Und dann brauchte es 3 komische Fragen von Leuten, gehörst du nicht auch zu denen? Und er verleugnet Jesus. Wir kennen diese Geschichte. Ist es das vielleicht der Grund, dass er lieber sein altes Leben wieder aufnehmen wollte und führen wollte, anstatt mit seinem Jesus doch weiterzugehen, oder? Und ich befürchte fast, dass es der Grund war, aufgrund ihres Versagens, dass sie es sich nicht mehr vorstellen konnten, jetzt da weiterzugehen mit diesem, was bei ihnen schiefgelaufen ist. Sie waren sozusagen mit ihrem Glaubensleben, mit ihrem Vertrauen in Gott am Ende. Nicht, weil Gott sein Wort nicht gehalten hätte, weil sie versagt hatten, weil sie nicht zu Jesus gestanden hatten, weil sie ihn am Ende doch allein gelassen hatten und nicht mal glauben wollten, als die Botschaft kam, er sei auferstanden, dass es tatsächlich so sein könnte. Aber weißt du, Gott ist mit uns nie am Ende. Nie, egal wo wir gerade stehen. Und wenn wir noch so sehr den Eindruck haben, dass wir es vermasselt haben, dass wir nicht treu waren, weißt du, dass wir vielleicht trotz 30 Jahre, 50 Jahre Christseins Jesus noch nicht sagen können, ich liebe dich, dass er noch nicht am Ende ist, dass er nie am Ende ist mit uns, sondern dass er mit uns weitermacht. Und ich muss das, was ich gerade zusammenfassend hier erzählt habe, das muss ich einfach nochmal lesen, dass ihr das hört, in Johannes 21, was vor diesem Gespräch passiert ist. Und dann hört mal genau hin, ob ihr diese Geschichte nicht auch von einer anderen Stelle schon mal kommt. Johannes berichtet: Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberus. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael in Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Aber er sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Ganze Nacht nichts gefangen, jetzt am Ufer, wo es schlechter geht. Das Netz ist voll. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur mit dem Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vor Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Es war schon das 3. Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Weißt du, wie die Situation war, als Jesus das Gespräch, das ich eingangs gelesen habe, mit Petrus beginnt? Da sitzt man nicht so aufmerksam da und guckt sich an, wie ihr das gerade mit mir macht. Bei der Geschichte sitzen die Jünger so am Lagerfeuer, essen ihren Fisch, wollen Jesus gar nicht in die Augen gucken, ihn nicht mal fragen, ob er es ist, weil sie wussten, er ist es. Eine irgendwie peinliche Situation. Und sie ist deswegen so peinlich, weil sie ganz am Anfang, als Jesus Petrus zum ersten Mal begegnete, genau so war. Die Jünger hatten ein echtes Déjà-vu, eine echte zweite Erfahrung. Wenn ihr mal Lukas Kapitel 5 aufschlagt, also vielleicht macht ihr das gerade mal mit mir, wer seine Bibel dabei hat. Nur ganz kurz. Lukas Kapitel 5. Da wird berichtet, wie Jesus von Menschen umringt war in Genezareth, und da sind zwei Schiffe am Ufer, und da stiegen Leute aus, und er geht da in das Schiff hinein und predigt von da aus. Und dann in Lukas Kapitel 5, Vers 4 wird Folgendes berichtet: Als aber er zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz aufwerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die um in den anderen Schiffen waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, das sind sie wieder, die Jungs, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Die gleiche Situation, okay? Also, das ist nicht Jesus begegnet den Leuten, da ist was passiert 3 Jahre zuvor. Da begegnete sie dem Herrn der Herren, der Macht hatte, alles zu tun, sogar einen großen Fischfang einzubringen. Und Petrus bekommt seine Berufung, Menschenfischer zu werden. Und 3 Jahre später, nachdem Jesus auferstanden war und seinen Jüngern begegnet war, verstehst du, sie hatten die Auferstehungserfahrung, sagt Simon Petrus: Ich gehe fischen, und die anderen gehen mit. Verstehst du, was da passiert war? Verstehst du, was da passiert war? Da war die Berufung zum Menschenfischer, seine Boote zu verlassen. Und damals tut es Petrus 3 Jahre. Dann erleben sie Ostern, Karfreitag mit all den schweren Dingen und dann die Auferstehung. Und dann gehen die fischen. Gehen sie fischen. Eigentlich müsste man meinen, das müsste doch gerade anders sein, oder? Aber ich glaube, sie waren so überführt von ihrer Versagtheit, von ihrer Schuld, von ihrer Untreue, dass sie Jesus gar nicht mehr in die Augen gucken konnten. Das war auch 3 Jahre zuvor. Da sagt Petrus: Geh hinweg, ich bin nicht würdig, dir zu dienen. Das haben wir gerade gelesen, Lukas 5, ja? Da war eine Erfahrung der Mangelhaftigkeit, der Sündhaftigkeit, zu wissen: Also, es langt nicht von meiner Seite, Jesus nachzufolgen, Gott zu dienen. Aber jetzt ist diese Erkenntnis über das eigene Versagen so groß, dass sie nicht Jesus mal richtig angucken wollen, geschweige denn mit ihm reden. Oder vielleicht begeistert sagen würden: Herr, bist du es wirklich? Also, wenn Jesus hier zur Tür leibhaftig reinkommen würden, wir würden sagen: Herr, bist du es wirklich? Verstehst du? Und der eine sagt: Du bist Jesus. Der andere sagt: Ach, du bist Jesus. Und dann kommt es zu diesem Gespräch. Und dann kommt es zu dieser Frage, die Jesus seine Jünger fragt: Liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagt zu Petrus: Liebst du mich mehr als diese? Ich glaube, Petrus war eine Führungspersönlichkeit. Und er wusste, wenn er sagt: Ich gehe fischen, dann ist es auch für die andere eine Vorgabe, was als nächstes dran ist. Und sie gehen mit fischen. Und die Frage war wahrscheinlich ziemlich berechtigt in seiner Aufgabe als Führer: Liebst du mich mehr als diese? Und ich glaube, diese Wortwahl Jesu macht schon sehr deutlich, wie persönlich und innig und vertraut diese Frage ist, die Jesus hier stellt. Es geht Jesus um die Liebe des Petrus zu ihm und es geht Jesus um deine Liebe zu ihm. Das ist die Frage, das ist das Thema, worum es heute Abend geht. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus, dass du so sagen könntest? Und ich möchte dir sagen, mit der Frage, mit der ersten Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat, liebe Jesus mehr als alles andere. Liebe Jesus mehr als alles andere. Nicht, weil du so gut bist und weil du dein Leben so super hinkriegst und weil du so viel vorzuweisen hast, sondern weil deine Liebe bedingungslos ist, auch in Bezug auf deine Person. Und weil du Gott vertraust, dass er dich gebrauchen möchte und mit dir leben möchte, weil er dich liebt, bedingungslos. Bedingungslos. Jesus gebraucht bei diesen ersten beiden Fragen, er fragt ja Petrus dreimal, und er gebraucht bei den ersten beiden Fragen dieses stärkste Wort, das es in der griechischen Sprache gibt, nämlich Agape. Liebst du mich? Und das ist Agape, eine Liebe, die bereit ist, bedingungslos 100% zu geben, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. In der griechischen Sprache haben wir drei Begriffe für Liebe. Der eine Begriff ist Eros. Das ist die Liebe, die man hat, weil man etwas bekommt. Also wenn mein Sohn zu Hause sagt, oh, ich liebe das Essen, dann liegt es daran, dass es ihm total gut schmeckt. Ja? Und das ist gar nicht so relevant, wer das gekocht hat und wer das bezahlt hat und all die Sachen. Okay? Das ist Eros. Ja? Da gibt es ja auch in Deutschland Begriffe dafür, die dafür verwendet werden, weil man im Grunde nur bekommt. Ja? Also Eros Center oder so. Das ist die Liebe, die nur einkassiert und im Grunde nichts gibt. Dann gibt es Phileo, die gegenseitige Liebe, die Geschwister- oder Bruderliebe, von der wir sprechen, ja, die auf Gegenseitigkeit aufgebaut ist. So, ich hab dich lieb und deswegen hast du mich lieb. Ich tue was für dich, deswegen tust du was für mich, okay? Das ist diese gegenseitige Geschwisterliebe, die Phileo-Liebe, die Liebe, die auf Gegenseitigkeit aufgebaut ist. Und dann gibt es Agape. Das Wort, das für die Liebe steht, die bereit ist zu geben, ohne etwas zu erwarten. Und ich glaube, das beste Beispiel, das es in der griechischen Sprache für Agape gibt, ist tatsächlich das, was Jesus getan hat. Als er vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, hat er niemanden zu seiner Zeit gefragt, ob er bereit wäre, das, was er am Kreuz für ihn tut, anzunehmen, ob es sich lohnt, dafür zu sterben. Schon gar nicht, dass er uns 2000 Jahre später gefragt hätte, ob wir bereit wären, das anzunehmen. Jesus hat sein Leben bedingungslos gegeben, unabhängig von dem, was wir damit machen. Das ist Agape. Bedingungslos 100% zu geben. Das ist die Liebe, um die es geht. Und über diese Liebe spricht Jesus, als er mit Petrus spricht. Und deswegen haben wir auch, und das habe ich ja versucht, Eingang mit meinem steilen Satz da zu Patrick zu machen, und ich habe dich lieb, das weißt du, noch ein bisschen mehr, deutlich zu machen, dass das in unserem Sprachgebrauch ähnlich ist wie im Griechischen, ja? Dass wir Parallelen haben dazu. Ich liebe dich, das sehr stark Agape, ich habe dich lieb, das so ein bisschen mehr Phileo. Aber was man auch sehen muss, ist, dass beide Begriffe auch im Griechisch, Agape und Phileo, wechselweise gebraucht werden. Es gibt nicht diese 100% Trennung, wo man sagen kann, damit ist immer nur das gemeint und wenn ich das gebrauche, ist es ganz anders. Und das Beispiel habe ich ja schon gesagt, ich sage zu meinen Kindern, ich liebe dich und ich habe dich lieb und ich meine die gleiche Liebe, oder? Aber ich gebrauche es wechselweise und deswegen ist darin, dass Jesus dann beim dritten Mal mit Phileo im Grunde fragt, ist das nicht so gravierend, denn die Basis, um die es geht, bleibt auf einer Linie. Die bleibt auf einer Linie. Bedingungslose Liebe zu dem anderen. Also braucht man nicht unbedingt eine Fehlentwicklung zu erwarten, wenn man sich da mal vergreift, aber es geht im Grunde dafür, dass ich liebe dich viel stärker ist. Und das ist die Frage, die uns Jesus stellt. Dass er uns diese Frage stellt. Liebst du mich? Und dass wir vielleicht versucht sind, das nicht mit einem "Ich liebe dich, Jesus" zu beantworten, das hat Petrus auch nicht über die Lippen gebracht, oder? Sondern vielleicht mit einem "Ich hab dich lieb". Und der Grund dafür könnte sein, dass wir merken, dass wir, wie wir sind, bei Gott gar nicht ankommen können, dass wir das gar nicht durchstehen würden, diese starke Liebe zu ihm, weil wir so begrenzt sind, weil wir so schnell dabei sind, Gott zu verleugnen, wie es Petrus getan hat. Aber Gott ermutigt uns, uns auf diese Liebesbeziehung mit ihm einzulassen und dorthin zu wachsen, dass wir sagen können: Ich liebe dich, Jesus. Nicht, weil ich garantieren kann, dass ich durchhalte und selbst dann, wenn es um Leib und Leben geht, alles hinbekomme und ich verteidige. Nicht, dass ich ein sündloses Leben schaffen würde und alles korrekt mache, so wie es Gott will. Nein, nein, das ist nicht die Basis dafür. Sondern weil ich bedingungslos und uneingeschränkt mich auf Gottes Liebesangebot einlasse, der mich bedingungslos liebt und der mich in die Lage versetzt, auch ihn zu lieben. Die Liebe zu Gott kommt auch nicht aus uns, nicht aus unserem Menschen, sondern sie wird uns von Gott geschenkt, auch ihn zu lieben. Aber es ist die Frage, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Wie ist das mit den Menschen, die dir so nah sind, dass ein "Ich liebe dich" angebracht wäre? Gebrauchst du die Formulierung oder sparst du es dir lieber, weil es doch ein bisschen stark ist? Also es gibt ja in dem Leben eines jeden Menschen Menschen, denen man das auch sagen sollte. Ehepaare untereinander, zu unseren Kindern. Da gibt es Beziehungen, die so tief sind, wo das angebracht ist. Wo es auch notwendig ist, nicht nur zu sagen: Ja, ich hab dich lieb, sondern ich liebe dich. Aber wir sparen uns das manchmal, weil wir wissen, wie stark das ist und wie viel dahinter ist. Und dass es ja nicht nur ein Wort ist oder drei Worte, ich liebe dich, sondern dass ja mein ganzes Leben das auch deutlich machen muss in allem, was ich tue, oder? Heuchelei würde sehr leicht enttarnt werden. Und ich glaube, wir müssen es lernen, wirklich zu lieben. So wie es die Bibel sagt. Uneingeschränkt und bedingungslos den anderen zu lieben. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, Menschen, die in dem Umfeld unseres Lebens sind, wo es richtig ist, das zu tun. Vielleicht ist die nächste Stufe, das in der Gemeinde zu tun, weil es aufrichtig ist und weil es richtig angesiedelt ist, einem Menschen zu sagen: Ich liebe dich. Nicht, weil du alles tust, was mir gefällt, das sind wir bei Eros. Nicht, weil wir beide nett zueinander sind, das ist Phileo. Sondern weil ich uneingeschränkt für den anderen bin. Und das kann ich nur, wenn ich durchdrungen bin von der Liebe Jesu, der mir sagt: Ich liebe dich, Heiko. Ich liebe dich, Uli oder Irina oder wie du heißt. Ich liebe dich, das ist Gottes Zusage. Und jetzt ist es an uns, ob wir bereit sind von dieser so persönlichen Liebesbeziehung. Aber ich möchte dir Mut dazu machen. Lass uns lernen zu sagen: Ich liebe dich, mein Herr und Heiland. Ich liebe dich, Jesus. Das ist, ich weiß noch, wie dieser Satz mich vor ein paar Jahren in der Gebetsgemeinschaft richtig vom Sockel gehauen hat, wo einer der Volontäre, die damals in der Themenarbeit waren, das früh morgens, ich war nicht richtig wach, da so frisch und fröhlich von der Leber gebetet hat, habe ich gedacht, mich haut's vom Stuhl, weil ich plötzlich eine Dimension ganz neu erfasst habe. Und ich dachte: Wow, wenn ich das sagen kann, so zu Jesus, wie zu meiner schönsten Flamme, also das ist eine Beziehung, oder? Und ich glaube, darum geht es, dass wir das lernen mit Jesu Hilfe. Und ob du ein Petrus bist oder es besser hingekriegt hast, weißt du, das spielt keine Rolle. Jesus wünscht sich diese Liebesbeziehung zu dir und dass du sie zu ihm dass du zu ihm bist. Und das Interessante, und damit möchte ich jetzt schließen, als Jesus diese Frage stellt und Petrus geantwortet hat, sagt er immer: Weide meine Schafe, baue meine Gemeinde. Und nachdem dreimal rum war, dann sagt Jesus, folge mir nach, folge mir nach. Weißt du, die Liebe zu Jesus und der Dienst zu Jesus, das geht so zusammen, so zusammen. Aber ich glaube, wir als Christen, du und ich hier in solchen Gemeinden, der Dienst für Jesus, der ist da. Und wo die Liebe zu Jesus ist, da sind wir manchmal nicht so ganz klar. Okay. Aber das muss zuerst sein. Und dann kommt der Dienst für Jesus. Die Liebe zu ihm steht dem voran. Und weißt du, diese Frage Jesu, liebst du mich, die wir hoffentlich beantworten können, ich liebe dich, wird darin münden, dass wir seine Gemeinde bauen. Das ist seine Berufung und dass wir ihm nachfolgen. Aber wenn du Jesus liebst, wenn wir, du und ich, wenn wir Jesus lieben, dann wird es egal sein, ob hier bald ein Pastor herkommt oder nicht. Oder wie sich die Gemeinde hier weiterentwickelt. Was die anderen tun oder nicht. Oder wie es bei uns und was es sich bei uns dienstlich tut. Das ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass unsere Liebesbeziehung zu Jesus stimmt. Und dann wird er mit uns seine Gemeinde bauen. Und wie, das wird er uns zeigen. Und da dürfen wir ihm genauso vertrauen wie seiner Liebe. Amen.